Und Christian Heidel hat Jürgen Kloppe zu mir aufs Zimmer beordert und der sollte auf mich aufpassen. Mhm. Und ich erinnere mich noch ganz genau, weil Kloppo hat ja Bücher gefressen und eines Abends habe ich ihn wirklich dann gefragt, Kloppo, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Was machst du da mit den ganzen Büchern? Ne? Lass Fernsehen gucken. Sagt der Ansgar, ich studiere, das weißt du schon, ne? Ich sage, Kloppo, das ist eine sehr gute Idee, dass du studierst, weil mit Fußball wird das nichts.
Ja, mit dieser kleinen Anekdote zu Christian Heidel und Jürgen Klopp von Ansgar Brinkmann. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Generation Fußball. Bei uns freut es, dass ihr alle dabei seid. Heute haben wir ein neues Team. Und zwar darf ich heute im Team Fußballrealismus begrüßen. Der junge Mann hat ganze 284 Bundesligaspiele und 12 Länderspiele. Ich sag Hallo und guten Morgen an Mike Hanke. Moin Mike.
Morgen, hallo zusammen.
Und dein Pendant heute, wir haben gerade schon deine Story gehört. Auf allen Plätzen dieser Welt oder beziehungsweise Fußball Deutschlands zu Hause. 59 Spiele in der Bundesliga und ganze 316 Spiele in der zweiten Liga.
Ich ist sag, auch falsch. Morgen 388 Zweitligaspiele und so viel Zeit muss sein.
Aber gut, dann mit 388 Zweitligaspielen. Ansgar Brinkmann, moin Ansgar.
Hallo, hallo.
Und wir steigen direkt ein Ja, ich würde sagen, mit den zwei größten Krisenclubs, die wir momentan haben in der Bundesliga. Und zwar sind das der FC Schalke und Bayer 04 Leverkusen. Die haben nach zwei Spieltagen beide noch 0 Punkte auf dem Konto. Wir wollen es mal kategorisch von A nach B gehen. Gestern Abend hat Schalke gespielt, verliert zu Hause 2-0 gegen Hertha. Ich weiß, Mike, du bist in dem Verein groß geworden, da aufgewachsen. Was sagst du denn? Vor zwei Jahren sind sie auch mit zwei Niederlagen gestartet, da wurden sie am Ende Zehnter. Aber von Bayernjäger ist da im Moment sehr, sehr wenig zu sehen. Woran liegt's?
Also sie haben auf jeden Fall gut eingekauft. Ne? Das ist, sie haben die Mannschaft verstärkt, haben jetzt gegen Wolfsburg sahen sie nicht gut aus, gegen Hertha sahen sie auch nicht gut aus. Es war kein ansehbares Spiel, ich habe es gestern geschaut. Klar, wenn sie den Elfmeter reinmachen, führen sie 1-0, ne? Dann sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber das ist auf jeden Fall ein Start, den sie sich nicht erhofft haben. Ne?
Aber wenn du sagst, sie haben gut eingekauft, hätte man dann, also ich glaube, Goretzka war sowieso relativ schwierig, den zu halten, aber Max Meyer, das war ja auch so ein bisschen unrühmlich, der hat ein 5-Millionen-Angebot ausgeschlagen, wie man hört, man weiß es nicht genau. Aber hätte man die denn halten sollen oder sind die Neuen, die sie jetzt geholt haben, mit Uth vorne und Rudi jetzt vom FC Bayern, der jetzt ja jetzt auch nicht gerade mit einer Topleistung geglänzt hat zu seinem Auftritt, meinst du, die können das kompensieren?
Ja gut, Goretzka konnte man nicht halten. Das war, er hat komplett die richtige Entscheidung getroffen. Er will Titel gewinnen und das schaffst du mit Bayern München. Ja? Mhm. Max Meyer sehe ich jetzt nicht als Spieler, der wirklich da bei Schalke die Position hatte, wo er so ein Führungsleader war da und den Abgang können sie auf jeden Fall verkraften. Mit Uth haben sie einen jungen Spieler, der willig ist, der in Hoffenheim gezeigt hat, was er kann. Ja, das muss halt auch Schalke beweisen, klar. Ich finde aber die Abwehr mit Sané und Naldo hervorragend. Ja, also es sind zwei Tower da hinten drin, die normalerweise wirklich da auch das Spiel in der Defensive leiten können und haben es in der Vergangenheit auch gezeigt. Ja, also mit Naldo, der wirklich auch in den letzten Jahren nochmal zu ganz alter Stärke zurückgefunden hat. Das hätte ich nicht gedacht, ja, als er aus Wolfsburg kam. Wen haben sie noch? Dann haben sie mit Rudi, klar, im Mittelfeld einen erfahrenen Mann, der bei Bayern jetzt nicht so viele Spiele gemacht hat, aber trotzdem immer wieder mittrainiert hat bei den Bayern. Und ich glaube schon, dass es eine Verstärkung ist und dass der auf Dauer auch da die Fäden in der Hand hat im Mittelfeld.
Okay. Ansgar, wie ist denn deine Meinung zum FC Schalke 04? Du hast gerade schon in unserer kleinen Einleitung erzählt, du kennst Christian Heidel ganz gut aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Das ist jetzt so nach Weinzierl schon, sage ich mal so, die zweite Krise. Und was man bei Schalke ja auch immer sagen muss, da wird es ja relativ schnell unruhig im Umfeld. Was muss denn der Manager jetzt machen, dass es da jetzt einigermaßen gut läuft?
Naja, erstmal muss man sagen, dass die Abwehr, da bin ich eigentlich konform, normalerweise so ein Fels in der Brandung ist. Das hat jetzt nicht so geklappt in den ersten beiden Spielen. Warum auch immer, aber die Mannschaftsteile harmonieren eigentlich Abwehr, Mittelfeld, Angriff. Das haben die auch im letzten Jahr ganz gut gemacht. Aber so ein bisschen sind sie berechenbar, auch was das Spiel nach vorne betrifft, zumindest jetzt in den ersten beiden Spielen. Mhm. Da müssen sie ein bisschen kreativer werden und da bin ich mal gespannt, wie sie das lösen und ob die Neueinkäufe dann auch letztendlich wirklich Verstärkung sind. Zwei Spieltage ist noch ein bisschen früh, jetzt von Krise zu sprechen, warten wir mal 6-7 Spieltage ab. Aber der Start ist natürlich alles andere als optimal.
Aber gut, das war jetzt in Wolfsburg. Da können wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drüber reden. Die stehen jetzt mit 6 Punkten da. Und ich sage jetzt mal, gegen Hertha zu Hause, wenn du als amtierender Vizemeister, sollte dein Anspruch da, glaube ich, aber schon sein, da 3 Punkte einzufahren. Oder sehe ich das falsch?
Als amtierender Vizemeister. Also ganz ehrlich, wenn ich die letzte Saison sehe, dann ist Schalke ja nicht Zweiter geworden, weil sie so überragend waren, sondern weil viele andere ihre Leistungen nicht abgerufen haben oder weil viele andere vielleicht noch blinder waren. Mhm. Also die Schalker hatten auch das Quäntchen Glück im letzten Jahr. So stark, wie die Tabelle es ausdrückt, habe ich sie im letzten Jahr nicht gesehen. Goretzka jetzt tut ihn richtig weh, weil er war dieser Kreativposten nach vorne für den letzten Pass, der Tore vorbereiten kann, der selber abschließen kann, der da nicht so berechenbar ist, der ist ja zu Bayern gegangen, hat alles richtig gemacht, kann man sagen, ist verständlicherweise, will man Titel gewinnen und in der besten Mannschaft spielen, wenn man kann. Das hat er getan. Der tut den Schalkern richtig weh und ich sehe noch niemanden, der das mit individueller Qualität auffangen kann.
Okay, also Goretzka sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der.
Da ist Rudi jetzt gefragt, ne? Also
ja, Rudi, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall die Rolle von Goretzka übernehmen, ja, um die Fäden in die Hand zu nehmen. Ist eine sehr schwierige Aufgabe, klar, aber ich glaube, den Druck ist er da gewachsen, das schafft er. Mhm. Was natürlich Ansgar gerade angesprochen hat, ne? Ich habe Schalke auch nicht so dominant gesehen in letzter Saison. Ja? Was sie richtig gut gemacht haben, taktisch sehr clever agiert in der Defensive und dann effektiv vorne gewesen, ne? Mit Burgstaller, der sehr, sehr gut, eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Mhm. Und dieser taktische Defensivverbund hat man in den letzten beiden Spielen nicht viel gesehen.
Aber genau das ist ja das, was die Schalke halt ausgezeichnet hat, was jetzt diese Saison noch nicht so greift. Du hast gerade die Defensive angesprochen, die haben jetzt mit Sané und Naldo 2 Riesentürme da vorne drin, fangen aber gestern das erste Tor nach einem Kopfball und ich glaube, gegen Wolfsburg war auch schon ein Standardtor, was sie kassiert haben per Kopf. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, aber die Lufthoheit, die fehlt ja noch ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Also müssen die sich erst noch finden oder was glaubt ihr, wo liegt da das Problem?
Ja, also was heißt finden? Ne? Das sind 2 gestandene Bundesliga-Profis. Ne? Klar müssen die spielen da hinten mit Dreierkette. Ne? Das ist Sané ist, glaube ich, noch einen Tick schneller als Naldo. Ja? Es sind 2 Türme. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in den nächsten Spielen da so viele Standardtore fallen werden. Ja, das war jetzt meine Ausnahme. Und ich glaube auch und hoffe es, dass Schalke da wirklich da in ihre Spur findet. Mhm. Tedesco hat letzte Saison bewiesen, dass er taktisch wirklich da auch variantenreich spielen kann. Nach vorne hin, klar, müssen sie noch mehr tun. Und ich glaube trotzdem, dass sie das packen werden.
Aber Ansgar, was muss jetzt passieren auf Schalke, dass es besser wird? Im nächsten Spiel? Ich meine, jetzt kommt wieder ein Auswärtsspiel. Ne?
Also den Ansgar holen.
Alles hat seine Zeit. Meine ist vorbei, das braucht kein Mensch mehr. Aber es ist ein bisschen auffällig, wie sie die Zweikämpfe geführt haben. In allen Mannschaftsteilen. Okay. Abwehr, Mittelfeld, Angriff, das war nicht so massiv wie im letzten Jahr. Da waren sie ein bisschen fahrlässig, haben sich so auf ihre eigenen Stärken verlassen und die Schalker sind gut beraten, wenn sie wieder richtig massiv in die Zweikämpfe gehen. Also das haben sie im letzten Jahr richtig gut gemacht. Sie haben intelligent gekämpft. Ohne gelbe Karten, ohne rote Karten, ohne viele Elfmeter. Das haben die Läuferische oft gelöst. Wie gesagt, da haben sie intelligent gekämpft. Da waren sie ein bisschen fahrlässig in den ersten beiden Spielen, haben wohl gedacht, mit unserer Qualität werden wir das Spiel schon hinbekommen. Da sind sie eines Besseren belehrt worden und das Zweikampfverhalten muss definitiv wieder anders werden.
Okay, du sprichst aber schon an, das Zweikampfverhalten. Wir hatten jetzt 2 Spiele für Schalke und 2-mal glatt rot. Also das eine war eine Notbremse, das lassen wir jetzt mal außen vor gestehen, das war jetzt kein böses Foul. Aber dann ist doch wahrscheinlich genau das Problem, dass sie da irgendwie gerade die Abstimmung so ein bisschen fehlt, oder? Da
könnte man rausschließen, dass das, was sie im letzten Jahr noch gut gemacht haben, gerade am Anfang der Saison nicht funktioniert.
Okay, aber ihr seid beide, sehe ich schon, da fehlt wieder unsere Kontroverse, aber gut, ihr seid beide, ihr sagt, das ist alles erstmal halb so wild. Die ersten 2 Spieltage, da kann man noch nicht sagen und die kommen auf jeden Fall noch. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Für mich kommt Schalke noch, ja, weil sie einfach eine echt gute Mannschaft haben, einen super Trainer und gut eingekauft haben. Und ich glaube, dass in den nächsten Spielen die das auch zeigen werden.
Ist ein Champions League Platz wieder drin, Ansgar?
Nein, also die Liga ist ja nicht so stark jetzt. Also Schalke hat ja vom Kader her, wie wir alle wissen, da bin ich mir ganz sicher, auch in der Breite absolut das Potenzial, wieder um die ersten 3, 4, 5 Plätze zu spielen. Das ist sicher. Aber so, wie sie sich gerade jetzt präsentieren, auch im Zweikampfverhalten, das ist zu wenig, um gut zu starten, um auch wieder nach oben zu kommen.
Okay, dann eine letzte Personalie, dann wollen wir einen Schlussstrich unter das Thema Schalke ziehen. Und zwar, wir haben gerade Goretzka schon angesprochen. Wie sehr fehlt denn Max Meyer?
Da habe ich ja gerade schon betont, ne? Also für mich fehlt er nicht.
Okay.
Weil von seiner Ausstrahlung her auf dem Platz und von allem glaube ich, dass er dem Schalke jetzt nicht wehtut. Und mich hat schon gewundert, dass Schalke ihm wirklich so ein heftiges Angebot gegeben hat. Das war schon ordentlich. Und dass es dann abgelehnt hat, fand ich schon ein bisschen frech.
Okay, wie sieht das Ansgar Brinkmann als alter Recke? Wenn du damals ein 5-Millionen-Angebot bekommen hättest, hättest du es abgelehnt?
Ich bin konform, also Hochmut kommt manchmal auch da so ein bisschen vor dem Fall. Und das Angebot war wirklich top, wie wir alle wissen im Nachhinein. Das hätte er wirklich annehmen können, hat er nicht. Und ja, Fakt.
Da bleibt halt die Frage, jetzt spielt er bei Crystal Palace und hat, glaube ich, noch kein Spiel von Anfang an gemacht, zumindest in der Liga. Ich glaube, im Pokal hat er das letzte Mal von Anfang an gespielt. Aber gut, wir werden das verfolgen, wie es weitergeht mit Max Meyer. Und von Schalke kommen wir direkt zum nächsten Krisenkandidaten, zu Bayer 04 Leverkusen, die zum ersten Mal seit, jetzt haltet euch fest, seit 24 Jahren beide Auftaktspiele verloren haben. Und weil es so schön ist, geht's jetzt im dritten Spieltag nach der Länderspielpause nach München. Doch schön, oder? Da ist bestimmt einiges drin, aber das ist mal auf jeden Fall ein Kaltstart, oder? Das haben sie sich, glaube ich, anders vorgestellt in Leverkusen. Was läuft da schief? Also ich weiß nicht, wie viele Leute gesagt haben, die haben wieder super eingekauft, der Trainer ist gut. Das hat man letzte Saison auch gesagt, da haben sie auch nicht so wirklich einen tollen Start hingelegt. Aber so schlimm wie dieses Jahr ist es, glaube ich, nicht. Also wo seht ihr da das Problem speziell? Vielleicht fangen wir diesmal bei Ansgar an, Bayer Leverkusen.
Bayer Leverkusen ist, wie wir alle wissen, eine ganz stark besetzt, ist eigentlich auch in der Offensive variabel, nicht berechenbar. Aber dieser Start, muss ich wirklich sagen, ist echt schon ein bisschen unglaublich. Mhm. Hätte ich nie erwartet von dieser Truppe. Auch die Art und Weise, wie sie diese Spieler verloren haben, war jetzt nicht groß, dass man sagen konnte, sie haben sich dagegen gestemmt, sie haben sich gewehrt. Das ist eine berechtigte Frage, die du da gerade sagst, warum, wieso, weshalb. Also da detailliert zu arbeiten oder mal zu analysieren. Abwehr, Mittelfeld, Angriff, also alle Mannschaftsteile harmonieren irgendwie nicht miteinander. Mhm. Jetzt geht's zu den Bayern und ja, da kann man nicht davon ausgehen, dass sie in München gewinnen. Fehlstart ist perfekt.
Also wenn wir bei Leverkusen aber mal bleiben, wir haben jetzt nächste Woche haben wir ein relativ wichtiges Länderspiel, sage ich mal, da kommen wir später noch drauf, aber Jogi Löw hat jetzt mit Havertz, Tah und Brandt, das ist ja so ein bisschen seine Nachwuchsachse, die da jetzt im DFB gerade hochkommt und die spielen alle drei für Leverkusen. Also so richtig mit Ruhm haben sie sich da nicht bekleckert. Sind die vielleicht zu grün hinter den Ohren, noch zu unerfahren oder Mike, aus deiner Sicht vielleicht?
Also sind gute Spieler. Also haben die Berechtigung, auch in der Nationalmannschaft zu spielen. Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass Leverkusen ein anderes Gesicht hat in München. Ja, da haben sie keinen Druck, mhm. Ja, können da frei aufspielen und haben in den Reihen wirklich super technisch gute Spieler. Ja, und die ersten beiden Spiele, das sollten wir alles nicht so hoch bewerten. Ja, wenn jetzt die nächsten 2-3 Spiele noch verlieren, okay, dann können wir uns wieder hinsetzen und sagen, okay, das ist ein absoluter kompletter Fehlstart. Ja. Aber nach 2 Spielen ist es immer schwierig, dann auch zu sagen.
Also gut, ich sage jetzt auch mal, das erste Spiel war jetzt in Gladbach. Da haben die Gladbacher haben eine super zweite Halbzeit gespielt, wie ich finde.
Definitiv, ja.
Aber jetzt zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, der letztes Jahr noch Relegation gespielt hat. Und sie haben auch noch 1-0 geführt, ne? Also ich meine, sie waren vorne und haben dann das Spiel hinten aus der Hand gegeben. Ich weiß.
Bayer Leverkusen hat das Potenzial, wenn man sich die Mannschaft anguckt, und unter der Lupe. Also dieser Fehlstart ist wirklich echt schon fast nicht zu erklären. Mhm. Die Jungs können das definitiv besser. Ich habe auch in Bayer Leverkusen da keine Angst. Also die werden noch in die Spur kommen. Es gibt ja andere Mannschaften, die sich immer überlegen müssen, wie kann ich besser besetzte Mannschaften schlagen. Da gibt es Klassiker, halt eng stehen, tief stehen, kontern und über Standards das machen. Das sind zwei Klassiker, wie ich besser besetzte Mannschaften schlagen kann, wo ich mir da Gedanken machen muss. Leverkusen kann relativ oft in das Spiel reingehen und sagen, wir sind von der Qualität her besser wie der Gegner, wir sind auf so vielen Positionen besser besetzt. Deswegen wundert mich dieser Start, ist wirklich sehr unglücklich von Bayer Leverkusen. Und dass sie jetzt auch zu den Bayern München, zu den Bayern müssen, ist auch nochmal ein Brett. Heftig für die Truppe.
Aber man sagt ja, also die hat man ja jetzt schon im Favoritenkreis der, ich sag's jetzt mal, Bayernjäger gesehen. Also ob das dann am Ende so ist oder nicht. Aber die haben jetzt beide schon 6 Punkte Rückstand am zweiten Spieltag. Das holst du ja eigentlich nicht mehr auf gegen die Bayern, oder?
Also, man muss vielleicht einmal kurz dazu sagen, Die Bayern, das Thema ist ja jetzt auch richtig brisant in letzter Zeit. Aber warum ist der Wahnsinn so? Das ist doch eins ganz klar. Viele Journalisten, mit denen ich so auch gesprochen habe, ich glaube, die haben das doch noch gar nicht so analysiert. Wenn du dir mal anguckst, dass in England ein Aufsteiger 142 Millionen bekommt, das bedeutet doch, dass in Werder Bremen, dass bei Werder Bremen kein Özil mehr 3 Jahre spielt oder kein Diego oder kein Meku oder wie die auch alle heißen, sondern nur noch ein halbes Jahr. Dann spielen die irgendwie für einen Club, den wir gar nicht kennen, so Art wie Bochum, Freiburg oder Mainz, die einfach mal sagen, du kriegst 3 Millionen brutto in Bremen. Bei uns kriegst du 3 Millionen netto mal 3 Jahre, Mata haben wir alle gehabt, 9 Millionen netto, 15 Millionen Ablöse ist auch kein Problem. Was bedeutet das für unsere Liga? Um jetzt den Bogen zu spannen, das bedeutet für unsere Liga, dass in Bremen, auch wenn sie sich mal ein Herz auch geholt haben oder wie auch immer, da waren noch genug Jungs, wo Bayern auswärts stolpern konnte.
Ja. Aber
selbst ganz viele Leistungsträger spielen nicht mehr 3 Jahre da, nur noch ein halbes Jahr. Dann spielen die irgendwo in England, in Frankreich oder sonst wo. Das bedeutet, Bayern kann die Spieler halten. Die meisten Vereine können das nicht, wie Bremen, Mainz, Freiburg und noch viele andere, mit Abstrichen vielleicht noch Dortmund oder Leipzig, die viel Geld haben oder Hoffenheim. Aber viele haben da nicht die Wahl, müssen ihre Leistungsträger abgeben. Und nicht nur ein, zwei, wie das mal der Fall war noch vor Jahren, sondern gleich 4, 5 oder 6. Und das mal aufzufangen, ist schwierig. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass der FC Bayern natürlich auswärts weniger stolpert und leichter deutscher Meister wird.
Okay, aber du hast jetzt gerade schon angesprochen. Jetzt hast du den perfekten Bogen gespannt zu unserem nächsten Thema, nämlich schon. Das wäre nämlich, wie kommt man denn der Übermacht der Bayern entgegen? Also man darf ihnen ja da eigentlich keinen Vorwurf machen, weil sie halt die Mannschaft sind in Deutschland, immer noch unser Aushängeschild und die halt am Ende dann richtig gearbeitet haben, weil sie der einzige Club sind in Deutschland, der das hinbekommt. Vielleicht Frage an Mike, müssen wir jetzt wirklich 50+1, müssen wir das jetzt aufheben, müssen wir jetzt sagen, okay, wir holen uns Investoren rein, weil anders da sind wir halt nicht mehr konkurrenzfähig?
Nee, das stimmt. Also man muss ja festhalten, dass Bayern über Jahrzehnte schon richtig, richtig gut arbeitet. Ja, das haben sie sich alles aufgebaut. Ja, haben in den letzten Jahren nicht viel ausgegeben an Transfers, haben wirklich eine ordentliche Summe an Liquidität da zur Verfügung, wo sie ja schon angedeutet haben, dass sie in Zukunft richtig großen Deal mal machen werden. Ja. Und die anderen Vereine sind da ein bisschen hinterher. Und ich glaube, dass das nur aufzufangen ist, wirklich, dann, dass die 50+1-Regel abgeschafft wird, weil so gut können die ganzen Vereine in der Bundesliga nicht arbeiten, um das aufzuholen. Ja? Weil Bayern ist für mich schon wieder deutscher Meister. Ja? Also da wird keiner rankommen. Man sieht auch, dass Leipzig wackelt jetzt zu Hause gegen Düsseldorf 1-1 gespielt, was auch eine Riesenüberraschung war. Da sollte eine Regelung gefunden werden, damit die anderen Vereine, und dass es auf jeden Fall wieder spannend wird für die Bundesliga.
Ansgar, wie stehst du dazu? 50+1?
Ich bin schon konform, auch mit Mike, weil die Bundesliga muss sich entscheiden. Das, was England macht, müssen wir uns auch ins Land holen, dass wir sagen, okay, die Regelung muss fallen, damit alle Geld ausgeben können, aufrüsten können, sich Top-Sponsoren holen können.
Okay, aber in England ist es ja ein bisschen anders. England hat ja allein durch die TV-Gelder schon so viel Geld mehr zur Verfügung.
Ja, aber du weißt ja, dass in England irgendwelche Scheiße an der Spitze sind, die TV-Gelder gar nicht brauchen. Abramowitsch hat mal gesagt, das mit den TV-Geldern gefällt mir nicht. Jetzt haben wir alle Geld. Leute, ganz ehrlich, das ist ja absoluter Wahnsinn. Was ich damit sagen will, ist, die Bundesliga muss sich entscheiden. Entweder lassen wir Großsponsoren zu in allen Vereinen, hoffentlich so, dass sie nicht gleich den ganzen Verein übernehmen. Das wäre mir persönlich am liebsten. Aber was Mike gesagt hat, um konkurrenzfähig zu sein, um die Bundesliga wieder spannender zu machen, ist das der einzige Weg.
Das ist ja der einzige Weg.
Für mich. Die Bundesliga wieder sportlich auf Augenhöhe zu bringen, ist das der einzige Weg.
Auch international.
Ich persönlich, ja, das will man natürlich nicht. Aber das sind die Zwänge, die Wirtschaft, die Europa uns gibt, die Ligen uns gibt, und diesen Zwängen unterliegen wir auch sportlich in Deutschland.
Du hast ja schon fast keine andere Wahl mehr. Das ist sicherlich bin ich auch dafür, dass die ganzen Traditionsvereine, dass die wirklich so erhalten bleiben. Ja, es gibt für mich keine andere Lösung. Ja, ich finde, dass da irgendwie eine Regelung geschaffen werden muss, dass da Sponsoren, Investoren in die Vereine zugelassen werden. Ja, aber ich habe da keine Idee, ich habe mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, aber okay. Dass die DFL da wirklich eine Regelung findet, dass nur eine maximale Anzahl an Investoren da rein dürfen und auch eine gewisse Summe nur investieren.
Aber genau das ist es ja gerade, das ist ja quasi die 50-plus-1-Regel. 51% müssen
beim Hopper einliegen. Ich weiß,
ja. Im Bundesliga muss ich da wirklich entscheiden. Ne?
Aber Ansgar, was hättest du denn gemacht damals als Spieler? Du hast irgendwie einen super Lauf und dann wird dein, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendein Müsli-Hersteller sponsert jetzt auf einmal deinen Verein und sagt aber, ja, der Ansgar, das gefällt mir nicht, der sitzt jetzt nur noch auf der Bank. Was sagt man denn dann als Spieler? Also, das ist ja dann, also das ist ja genau das Problem, was man macht, wenn man sich Investoren reinholt und einer viel Geld ausgibt, dann will er am Ende
also noch mal,
Zwang jetzt, auch mitreden wollen.
Das Moralische müssen wir jetzt trennen von dem, was gerade Fakt ist. Mhm. Und darüber reden Mike und ich gerade. Also will man das ändern, muss diese Regelung fallen und es müssen Sponsoren zugelassen werden in jedem Verein. Aber ich finde es auch cool, wenn Vereine sagen, ist uns scheißegal. Und wenn wir in der dritten Liga spielen, Hauptsache, wir können unsere Tradition erhalten und wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass morgen ein Scheich kommt und für 80 Millionen, für 200 Millionen, für 250 Millionen Spieler kauft. Das sind dann nicht mehr wir, das sind nicht mehr unsere Farben. Also ich würde auch geil finden, wenn dann ein Club sagt, nee, wollen wir nicht. Ist mir scheißegal, in welcher Liga wir spielen. Aber deswegen sage ich ja gerade, die Bundesliga, jeder einzelne Verein muss sich entscheiden. Und ob das als Kollektiv geht oder individuell dann die Entscheidung gefällt werden muss, muss man mal abwarten. Mir wäre am liebsten, dass die DFL sagt, nächste Saison können alle nur noch für 50 Millionen einkaufen. Hier ist die Grenze.
Ja, dann haben wir mal, so eine Regelung zum Beispiel.
Okay. Dann haben wir mal einen fairen Wettkampf. Aber wir drei wissen, dass das utopisch ist, wo viel Geld im Spiel ist. Da werden wir das nicht durchsetzen.
Aber das ist doch mal ein interessanter Ansatz. Aber dann machst du dich halt international, bist du dann weg vom Fenster. Ne? Das ist klar.
Definitiv.
Deswegen, aber immerhin würdest du einen fairen Wettkampf machen. Finde ich ganz interessanter Ansatz. Schlag das doch mal vor.
Ich habe ja schon gesagt, irgendwann holst du die Straße im Fußball zurück. Und irgendwann ist gar nicht mehr so weit weg, glaube ich.
Ja, aber schau mal, wie es in England war. Ne? Da haben die dann die Preise erhöht in den Stadien. Die ganzen traditionellen Fans sind weggeblieben. Ja? Trotzdem sind die Stadien relativ voll. Ja? Die geben da trotzdem das Geld für aus. Es war ein Kulturumschwung da in den Stadien. Ist geschehen. Ne? Und ich glaube, da widerspreche ich Ansgar ein bisschen, dass ich glaube, dass da wirklich dann irgendwann ein Kulturumschwung auch in Deutschland kommt, okay. Weil wir können da gar nichts dran machen. Das ist auch die Fans, auch wenn die das boykottieren, das wird eine Zeit lang, werden sich auch Gedanken machen, die DFL und die Vereine, aber letztendlich denken die dann wirtschaftlich und weil jeder Verein ist eine eigene Firma und da werden sie auf jeden Fall die Schlüssel rausziehen.
Okay, da sind wir mal gespannt. Vielleicht erleben wir es schon Anfang nächster Saison, weil ich glaube auch sehr, sehr lange ist diese 50-plus-1-Regelung nicht mehr tragbar. Aber die Clubs haben vor der Saison alle noch dafür gestimmt. Dann dadurch noch ein Ansatz. Gestern hat, oder beziehungsweise am Samstag nach dem Spiel, hat Michael Reschke, der Sportdirektor vom VfB, hat Playoffs vorgeschlagen. Ist das denn was, um die Dominanz irgendwie aufzuhalten? Oder was haltet ihr davon, das Ligasystem zu ändern?
Gut, Playoffs. Da hast du die ersten 6 Mannschaften spielen nochmal in Playoffs aus, um die Meisterschaft.
Genau, er hat das quasi, er hat, glaube ich, die ersten 4 vorgeschlagen. Die ersten 4 spielen dann quasi jeweils ein Halbfinale und danach dann das Finale. Wäre das eine Möglichkeit? Ich weiß nicht.
Dann sind wir ja beim amerikanischen System wieder, ne? Das machen die ja in allen Ligen und allen Sportarten. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die denkbar ist, ja, und die auch relativ zeitnah umsetzbar ist, ja, wo Bayern ruhig mit 20 Punkten in der Meisterschaft vorne wegziehen kann, aber letztendlich dann noch 6 Spiele dann hat in den Playoffs. Ja, da ist dann, glaube ich, alles möglich. Ich finde es ein guter Ansatz, um die Meisterschaft dann nochmal spannend zu machen.
Ansgar, was sagst du zu Playoffs?
Ja, ich bin so viele Neuigkeiten, wie gesagt, da muss man dann drüber nachdenken, es zu Ende denken. Es würde die Meisterschaft natürlich nochmal spannend machen, gar keine Frage. Aber alle Vereine sagen dann auch wiederum, dass die Bundesliga der ehrlichste Titel ist. Mhm. Über 34 Spieltage musst du Sachen abrufen und da bist du, wenn du das geschafft hast, auch irgendwann dann verdient deutscher Meister. Also man sagt ja immer, die Bundesliga, das ist der ehrlichste Titel. Und wenn man dann so eine Playoffs da reinhaut, weiß ich nicht, muss man mal drüber nachdenken.
Also sehe ich schon, du siehst das eher skeptischer.
Ich glaube, da will man wieder den Fußball auspressen wie eine Zitrone. Da kann man wieder Gelder generieren. Also da bin ich kein Freund von.
Okay, also wir merken.
Weil wir haben die Champions League, wir haben den DFB-Pokal, wir haben in manchen Jahren EM und WM. Also da brauche ich jetzt nicht noch ein Playoff.
Die Europa League haben wir und.
Aber du würdest es dir trotzdem angucken.
Definitiv, wahrscheinlich. Klar, Mann, ich liebe Fußball, wie wir alle.
Gut, dann kommen wir jetzt zum DFB. Wollen wir mal einen Schlussstrich unter die Bundesliga. Wir wissen, es sind erst 2 Spiele gespielt. Die Bayern sind halt eben wieder trotzdem Tabellenführer. Ob sie denn die Position nochmal räumen bis zum Ende des Spieltags, warten wir es mal ab. Und ja, es gab letzte Woche Mittwoch eine große und lange Pressekonferenz hier in München. Und Jogi Löw hat seine WM-Analyse vorgestellt. Ansgar, hast du es gesehen?
Ja, ich habe es live gesehen am Fernsehen und es war wirklich eine legendäre DFB-Pressekonferenz, die längste aller Zeiten, wie du gerade schon gesagt hast. Und ich muss sagen, dass Oliver Bierhoff für mich fachlich, sachlich, authentisch rübergekommen ist. Hat das wirklich sehr, sehr gut analysiert und auch selbstkritisch. Und der Bundestrainer, gut, sein Job war, das Sportliche nochmal aufzuarbeiten. Wie wir alle gesehen haben, war die letzte WM sportlich desolat. Aber auch von der Außendarstellung ist ja nicht unwichtig, war es auch desolat. Ne? Die Mannschaft kam arrogant rüber und so weiter. Alles ist ja auch gesagt worden und mit offenem Visier auf dieser Pressekonferenz, was ich sehr gut fand. Und soweit die Fakten. Und ja, Halleluja. Jetzt haben wir dann natürlich für Neustart mal ganz leichte Gegner. Ich glaube, Frankreich kommt jetzt.
Frankreich und Holland sind die nächsten.
Und Holland, ein schönes Derby. Auf jeden Fall musste das aufgearbeitet werden.
Ja, aber ganz ehrlich, lässt man sich dann da nicht so ein bisschen Zeit, also ein bisschen zu viel Zeit? Also wie lange kann es denn bitte sein, also das, was jetzt rausgekommen ist am Ende, bin ich d'accord, finde ich jetzt auch okay, aber das war jetzt auch keine großen neuen Erkenntnisse. Das Einzige, was ich fand, was ein bisschen, was echt krass rüberkam, ist, dass Jogi Löw sehr, sehr selbstkritisch war.
Also habt ihr euch wirklich die Pressekonferenz 2 Stunden angeschaut, ja?
Ja.
Habt ihr nichts anderes zu tun?
Ich habe ja beruflich damit zu tun, von daher habe ich mir das.
Also ist doch ganz klar, dass Jogi Löw hat jetzt verkündet, dass er weitermacht, ja, dass er jetzt alle Fehler, die er gemacht hat bei der WM, ja, oder im Umfeld gemacht wurden, dass er die da äußert, das geht doch nicht. Ja, er macht weiter und wenn er das jetzt geäußert hätte, hätte er so direkt einpacken können, ja. Also,
er hat gesagt,
auf jeden Fall sich ihn zerfleischt.
Ich habe mir natürlich ein paar Zitate rausgeschrieben. Er hat wortwörtlich gesagt, ich habe bei der WM geglaubt, mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitzfußball zumindest durch die Vorrunde zu kommen. Das war meine größte Fehlereinschätzung. Das war fast schon arrogant. Also, er hat sich da sehr, sehr in den Fokus genommen und die Mannschaft da so ein bisschen rausgeholt, aber also,
ja gut, aber das ist ja jetzt, er hat sich so entschieden, so einen Offensivfußball dann zu spielen, ist in die Hose gegangen. Für mich ist es aber kein Kritikpunkt. Ja, es fing ja im Vorfeld schon an mit der ganzen Sache Özil, Gündogan, ja, dann Manuel Neuer ins Tor, lange verletzt, ganze Saison nicht gespielt, keine Spielpraxis. Den setzt du dann vor Marc-André Ter Stegen, der eine riesen Saison gespielt hat. Das gibt Aufruhr in der Mannschaft, ja. Sicherlich hat Manuel Neuer alle Berechtigkeit zu spielen. Für mich war es aber eine absolute Fehlentscheidung, weil Marc-André Ter Stegen einfach auch ein ebenwürdiger Torwart ist, ja, und eine Riesensaison gespielt hat. Und da glaube ich, dass intern da auch eine Unruhe auch dann entstanden ist.
Okay, also du glaubst, es hat auch in der Mannschaft nicht so wirklich gestimmt bei der WM?
Ja, ich glaube schon, weil gerade das Foto mit Gündogan und Özil mit Erdogan, ja, glaube ich schon, war Diskussionsthema in der Mannschaft. Ja, du hast ja immer wieder, es gibt in jeder Mannschaft immer so kleine Grüppchen, die sich besser verstehen und das ist in der Nationalmannschaft auch so. Glaube ich schon, dass es da Gesprächsstoff gegeben hat.
Okay, aber so generell war ja jetzt meine Frage, muss man das denn, dass man im Anschluss an eine WM, die ja unbestritten sehr, sehr negativ war, in jeglicher Hinsicht, auch für die selbige Außendarstellung des DFB, dass man sich 2 Monate einfach rausnimmt und dann 2 Monate später eine riesen Pressekonferenz anberaumt, um quasi da jetzt aufzuräumen? Kann man nicht so eine WM-Analyse, sind wir mal ehrlich, wie lange dauert das? Also, dass sie schlecht gespielt haben und der Offensivfußball nicht das Rezept zum Erfolg war, das stand, glaube ich, schon
Schon naja, das öffentliche Interesse der Medien war groß, ne, mhm. an einer Klarstellung. Und dann ist es auch nicht ganz so einfach für den DFB zu sagen, das machen wir alles intern und wir haben das analysiert. Und
nein, also man kann ja eine Pressekonferenz machen, das will ich hier gar nicht abstreiten, aber wieso lässt man sich da so lange Zeit?
Ja, das ist wohl wahr. Also 2 Monate, das geht sicherlich auch etwas kürzer, so eine Analyse dann und dann so eine Pressekonferenz zu gestalten. Für mich, ich denke ja immer, wenn der DFB macht jetzt im Moment Folgendes. Also vielleicht mal vorweg, ich habe Demut vor dem Erreichten auch von Jürgen Löw. Also ich meine, Weltmeister geworden in Brasilien, legendär, Halbfinale, Endspiele etc. Davor habe ich Demut. Also der DFB hat schon unfassbar viel geleistet, aber es bleibt uns ja nichts übrig, als den Ist-Zustand zu bewerten. Und der war einfach sportlich desolat, die Außendarstellung war desolat. Jetzt ist es ungefähr so für mich, du fährst mit der Titanic gegen diesen Eisberg und gibst dem Kapitän der Titanic, dem baust du dann ein neues Schiff. Das wird nicht ganz so leicht werden, da bin ich mir sicher, was diese Personalie anbetrifft. Paar Sachen sind mir einfach auch im Nachhinein auch unschlüssig. Wenn ich zum Beispiel einen Spieler sehe wie Leroy Sané, der wirklich in England bewiesen hat, dass er in der stärksten Liga der Welt Leistungsträger ist, hinter De Bruyne, die 2 meisten Tore vorbereitet, 9 Tore, glaube ich, selber gemacht, zum besten Nachwuchsspieler gewählt wurde. Mhm. Wenn man dem dann sagt, vom DFB, so ein Spieler, der 1 gegen 1 spielen kann, der nicht berechenbar ist, der eher ist schwierig, dann muss ich unseren Jungs sagen, der Trainer kriegt 5 Millionen, wir haben noch 8 Psychologen und noch 7 weitere Trainer. Es ist der Job dieses Teams, dass dieser Spieler für Deutschland funktioniert. Den kann man nicht nach Hause schicken, weil man sagt, der ist noch jung, der kann noch 2 WM-Turniere spielen. Der hat gerade in England bewiesen, dass er eine Mannschaft helfen kann, dass er wesentlich dazu beitragen kann, dass man Erfolg haben kann. Mhm. Also wenn man diesen Spieler nicht mitnimmt, ich bin halt zu sehr dann wahrscheinlich auch Fußballer, dann sehe ich schon so, dann bin ich der Meinung, dann kann man den Fußball nicht lieben. Also wer diesen Spieler nicht mitnimmt zu einer WM in der Verfassung, der kann den Fußball nicht lieben. Und da können Sie mir vom DFB auch alle erzählen, was Sie wollen. Den musst du mitnehmen.
Okay. Ja, das ist ja auf jeden Fall meine Aussage.
Der Gegner analysiert uns ja auch und da sind wir zu berechenbar. Aber wenn so ein Leroy vor dir steht, das ist ein Straßenfußballer, der erkennt, auf welchem Fuß du dein Gewicht verlagert hast. Da denkt er jetzt wahrscheinlich noch gar nicht drüber nach, während seiner Karriere, aber das erkennt er. Wenn du einen Fehler machst, einmal falsch stehst, tritt er an und ist weg, da braucht noch nicht mal einen Trick machen. Also das sind Spieler, die sind nicht berechenbar. Die können Freistöße rausholen, gelbe Karten rausholen, rote Karten rausholen, Elfmeter rausholen, Tore vorbereiten, selber mal abschießen. Und sowas haben wir ja gar nicht in unseren Reihen. Ne? Und dann zu sagen, also der ist schwierig, den können wir nicht mitnehmen. Ich erwarte von unserem Trainerteam, die so hochqualifiziert sind, dass sie für so einen Spieler einen Schlüssel finden, dass er für Deutschland funktioniert.
Das Trainerteam
ist jetzt wirklich, darum geht's.
Okay, das Trainerteam ist jetzt auch kleiner. Markus Schneider ist nicht mehr dabei. Mike, du hast auch schon beim DFB-Team unter Jogi Löw gespielt. Und wie wichtig ist das denn tatsächlich? Also ist da ein großer Trainerstab? Ich weiß nicht, wie das damals war, zu deiner Zeit, als du noch da gespielt hast. Waren das auch schon 5 Leute plus Taktikanalyse plus...
Ja. Wie viele Leute genau das damals waren, weiß ich jetzt auch nicht mehr, weil... Da sind auch teilweise Leute rumgelaufen, die kannte ich noch, die habe ich noch nie gesehen.
Okay.
Auf einmal hat er die Taktikanalyse da ein bisschen gemacht. Ne? Also es war schon kurios. Sicherlich ist das Fußballspielen heutzutage sehr komplex geworden. Ja? Ist sehr variantenreich. Die Spieler leisten deutlich mehr als in Anführungsstrichen wir früher. Ja? Das ist, sind mehr Spiele, du hast mehr Trainingseinheiten und die öffentliche Wahrnehmung ist einfach noch mal größer geworden.
Ja? Okay, dann sagst du aber, dass es eigentlich gut ist, wenn das Trainerteam kleiner ist.
Also sie werden sich da schon Gedanken gemacht haben, ne? Wie für welche Rolle die sie welchen Trainer gebrauchen können, ja, oder welchen Analysten die brauchen. Das hat schon seinen Sinn. Ja? Und Jogi Löw kann da ja nicht alles machen. Und Oliver Bierhoff auch nicht. Und da brauchen sie schon Experten, ja, die da...
Eben. Und es war die ganze Zeit, waren es ja Schneider und Sorg. Jetzt ist es halt nur noch Sorg. Sorg haben wir gesehen bei der WM auf der Tribüne und hat per Funk Taktikanalysen durchgegeben.
Ich glaube, dass der Schneider nicht komplett raus ist. Ja, dass er jetzt einfach eine neue Funktion hat als Scout, dass er die Spieler im Stadion beobachtet, dass Jogi Löw und Bierhoff dann nicht zu jedem Spieler reisen können, ist ja auch klar. Ja. Und schaut sich dann Spieler wie Sané in England an und schaut sich deutsche Spiele an und ja, gibt da das Fazit dann.
Für mich ist wichtig, dass das Trainerteam nicht feststellt, dass ein Leroy Sané schwierig ist, sondern das können sie von mir aus noch feststellen, aber dass sie dann dafür sorgen, dass dieser Junge, 20 Jahre jung, für Deutschland funktioniert. Aber ich glaube, es ist okay.
Ich sage mal was, das größte Problem, was Jogi Löw damit gesehen hat, das war in der WM 2006 war das genauso. Ja? Da stand zur Auswahl Kevin Kurani oder ich mitfahren zur WM. Und ich habe eine ordentliche Saison gespielt. War jetzt nicht eine gute Saison, ja, war ordentlich. War jetzt nicht herausragend. Mhm. Aber Fakt ist, warum hat er mich mitgenommen? Er hat mich mitgenommen, weil ich die Schnauze halte, ja, Kevin Kurani, ein gestandener Bundesligaspieler schon war, der ordentlich was schon geboten hat und wo er Angst hatte vielleicht, dass er im Team da ein bisschen aufmuckt, wenn er mal nicht spielt. Und das, glaube ich, war die gleiche Geschichte bei Leroy Sané.
Ja. Aber ist das der
richtige Weg? Aber mit einem 20-Jährigen sollten wir schon klarkommen.
Ja, aber da hast du Unruhe. Und das wollte er nicht. Weißt du?
Ja, aber
manchmal, für mich auch unverständlich. Für mich auch unverständlich. Ich hätte ihn auch tausendmal mitgenommen. Ja? Also so einen Spieler brauchst du. Einen Straßenkicker, der da drei, vier Leute mal ausspielen kann, der wilde Dinger macht. Ja? Mhm. Aber auch wilde, gute Dinger.
Und wenn man noch, Mike, man muss jetzt hinzufügen, wenn der jetzt irgendwo nicht gespielt hätte, dann hätte ich gesagt, okay, der braucht noch Zeit, etc. Aber er hat gerade in der stärksten Liga der Welt bewiesen, wie wertvoll er ist als Fußballer. Und aufgrund dieses Faktes muss das Trainerteam dafür sorgen, dass der für uns funktioniert. Das ist deren Job.
Also Fazit daraus, was ich gerade gesagt habe. Ne? Ich glaube, dass der DFB eher einen Spieler mitnimmt, der ruhig und gelassen ist, nicht so wild, da, auf dem Platz und neben dem Platz, damit sie in Ruhe arbeiten können.
Mhm. Ja, dann muss der DFB da aber jetzt was ändern, weil wir müssen die Besten mitnehmen. Und natürlich bin ich auch konform, wenn einer nur egoistisch ist, dann hilft ihm auch das ganze Talent nicht, was er hat, etc. Da muss man sagen, du pass auf, du hast Talente, das ist total, das ist Wahnsinn, aber du bringst dir den ganzen Laden miteinander. Aber das ist bei diesem Jungen nicht der Fall, weil er gerade bewiesen hat in England, dass er in einem Team funktioniert. Natürlich muss man da als Trainerteam auch ein bisschen aufpassen, dass das Ganze noch harmoniert und funktioniert. Aber so einen Rebellen sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ich sehe keinen Effenberg in der deutschen Nationalmannschaft oder sonst
oder was. Oder einen Ansgar Brinkmann.
Ja, bis dahin habe ich es nie geschafft, Mike. Ich hätte gerne auch mal dieses Trikot getragen. Das ist ein Traum eines jeden Spielers. Diesen Traum hat man schon als Kind. Ich habe vor allen Respekt und vor allen Demut, ob sie ein Spiel gemacht haben, 5, 12 oder 80, die da mal auf dem Platz gestanden haben, das ist echt, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen für jeden Fußballer, der da mal auflaufen durfte.
Aber die Vorwürfe, die sich vor allem Oliver Bierhoff musste gefallen lassen, war, die Mannschaft ist zu sehr vermarktet, man stellt sich zu sehr irgendwie in den Mittelpunkt, man hat einen Werbedreh nach dem anderen und hat dadurch ein bisschen so den sportlichen Fokus verloren. Bist du damit d'accord, Ansgar?
Ja, und ich muss sagen, Oliver Bierhoff hat klar und deutlich gesagt, die Fehler analysiert und auch die Fakten vorgetragen. Das war alles too much. Und er hat gesagt, wir müssen die Straße, die Menschen auch wieder zum Training zulassen. Wir müssen wieder nah am Fan sein. Und das ist habe ich alles sehr gerne gehört, weil die Nationalmannschaft hatte sich so ein bisschen abgeschottet. Mhm. Und ja, aber die Nationalmannschaft gehört allen, gehört Deutschland. Und die darf sich nicht abschotten.
Sami Khedira ist nicht mehr dabei, da wollen wir gleich einen Satz drüber verlieren. Und es sind drei neue dabei, mit Thilo Kehrer, der jetzt bei PSG ist, mit Kai Havertz von Bayer Leverkusen und Nico Schulz von TSG Hoffenheim, genau. Richtige Entscheidung, überraschend. Wieso ist zum Beispiel ein Philipp Max vom FC Augsburg, der eine super letzte Saison gespielt hat, warum scheut er sich da so?
Also, dass du jetzt nicht alle nicht mehr einladen kannst, ja, wie Müller, Neuer, Reus, das sind alle super Fußballer, ja, die auch europäisch zu den Top-Leuten mit zählen.
Aber ist es nicht ein bisschen bezeichnend, dass er ausgerechnet Khedira zu Hause lässt? Ich meine, der hat auch schon ein Saisontor geschossen bei Juventus. Der hat vorher hat er gesagt, naja, wenn er nicht unbedingt nominiert werden würde, würde er gar nicht so schlimm finden und wird aber bereitstehen, wenn der Bundestrainer wieder auf ihn setzt. Also da macht er sich ja dann schon irgendwie einfach, oder?
Ja gut, aber Khedira ist für mich jetzt nicht die Schlüsselposition im DFB. Ja, da haben wir andere Leute mit dem Toni Kroos, der für mich deutlich agiler ist auch und Sami Khedira ist auch im gewissen Alter jetzt schon, ne? Weiß gar nicht, ist ja Anfang 30, ja, kann das sein?
Er ist über 30 schon, ja.
Ja, ja. Und wird ja auch nicht mehr jünger, ne? Und da hast du mit den drei Jungs, die jetzt Havertz, der von Leverkusen ist für mich ein sehr talentierter junger Spieler auf der Sechserposition, der da auf jeden Fall in Zukunft auch mal die Rolle reinnehmen kann von Khedira oder von Toni Kroos auch. Nico Schulz ist ein bisschen überraschend für mich. Ich habe mit ihm in Gladbach noch zusammengespielt. Da hat er ganz wenige Spiele gemacht und er hat für mich auch jetzt eine gute Entwicklung gemacht in Hoffenheim, aber dass er jetzt direkt eingeladen wird zur Nationalmannschaft, bisschen überraschend.
Also der ganz Junge ist er ja auch nicht mehr.
Ja,
ist jetzt
ist trotzdem überraschend.
Ist auf jeden Fall die überraschendste Personalie, finde ich auch. Aber kann der denn die Lücke da irgendwie schließen oder ist das jetzt einfach nur reiner Ergänzungsspieler?
Ja, ich glaube nicht, dass er jetzt die Lücke schließen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hat jetzt noch keine europäische Erfahrung wirklich gesammelt. Mhm. Und das ist einfach mal ein Reinschnuppern, glaube ich, wie er sich da findet, wird sich dann zeigen. Und ja, ich habe ihn jetzt auch nicht in der letzten Saison so beobachtet, dass ich jetzt sagen kann, er hat es verdient oder nicht. Ja, das Trainerteam hat sich da entschieden, dass wir den mal einladen. Und dann müssen wir es so respektieren.
Okay, und Leroy Sané ist dabei. Das wird dich wahrscheinlich freuen. Ist denn er einer, der dann den Unterschied machen kann? Auch gegen Frankreich? Ich meine, Frankreich hat Kylian Mbappé.
Nochmal, es geht
der ja ist darum, ja auch ganz gut.
Es geht ja darum, wie ich gesagt habe, die besten Spieler mitzunehmen. Und Leroy ist noch jung, das ist jetzt nicht der Heilsbringer, der jetzt alle Probleme des DFB löst, der Mannschaft löst. Das wird er definitiv nicht sein. Aber es geht um die individuelle Qualität, die er nochmal mitbringt. Und aufgrund dessen muss er mitnehmen. Nein, wir haben Baustellen in der Nationalmannschaft. Das haben wir gesehen, das war offensichtlich bei der letzten WM. Und wir müssen sehen, dass wir mehr Tempo ins Mittelfeld bekommen, dass wir unberechenbarer werden. Und woher wir diese Spieler jetzt von jetzt auf gleich nehmen sollen, das wird nicht leicht. Ne? Wachsen ja nicht, das kostet gleich wieder irgendwo 5 Euro, das lassen wir weg. Was ich sagen wollte ist, wir sind da, was unsere individuelle Qualität anbetrifft, sind wir schon ein bisschen begrenzt im Moment.
Mhm. Okay.
Aber wenn Deutschland 11 Jungs auf den Platz schickt, die sind immer noch in der Lage, meiner Meinung nach, an jedem Tag jeden zu schlagen auf dieser Welt.
Das Problem ist ja, wenn du die deutschen Tugenden nicht in die Waagschale wirfst, ja, dann ist auch berechtigt, dass die Öffentlichkeit und die Medien schreiben dann, ja, dass das arrogant wirkte. Mhm. Weil das ist unsere Mentalität. Davon leben wir. Das ist der Grundgedanke ist immer die Aggressivität im Spiel und der absolute Wille, das Spiel zu gewinnen. Und das hat man einfach nicht gesehen.
Ist er jetzt gegen Frankreich wieder zurück? Was glaubst du? Wie geht's aus?
Das habe ich jetzt nicht exklusiv. Die Franzosen machen mal richtig Spaß. Sie haben auf so viele Positionen Jungs, die unberechenbar sind, die ein höllisches Tempo haben. Von Mbappé mal ganz abgesehen, das ist der ist ja Weltklasse, aber ja. Die haben noch ein paar davon, die individuell unglaublich sind. Und wenn Frankreich als Kollektiv funktioniert, dann haben wir ein massives Problem.
Das heißt, jetzt sag mal, komm, wie geht's aus?
Weil sie konkret, also Frankreich ist auf den meisten Positionen im Moment besser besetzt wie wir. Da führen sie. Also personell schlagen sie uns und ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn Frankreich als Kollektiv funktioniert, dann werden wir gegen Frankreich nicht gewinnen.
Ergebnis, Ansgar, trau dich.
Ich tippe auf Frankreich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, wie? Wie hoch?
Boah, ja, ich bin da nicht hoch. Also das ist ja immer so ein bisschen...
Ich sag danach auch ein Ergebnis, was ich glaube.
Also ich glaube, dass Frankreich uns schlägt. 1-0 wird erreichen. Ne? Muss ja okay. Nicht 3-1 sein oder 4-1 sein. Also das war ja kein Mensch. Aber nochmal, ich würde mich freuen, um das jetzt vordeutlich zu sagen.
Das brauchen wir jetzt. Da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass wir alle den Deutschen die Daumen drücken.
Ich bin befangen und ich hoffe, dass wir Frankreich schlagen. Aber Stand jetzt, fachlich, sachlich gesehen, ist Frankreich auf vielen Positionen deutlich besser besetzt wie wir und wird uns wahrscheinlich aufgrund dessen auch schlagen.
1-0, wenn du 1-0. Was sagt Mike?
Die Franzosen natürlich, ja, sind auf jeden Fall besser besetzt auf fast allen Positionen wie wir Deutschen. Ich glaube aber, dass das Team so einstellen wird, dass wir als Kollektiv auf dem Platz taktisch erstmal wirklich die Defensive stabil halten und dass das unentschieden ausgehen wird. Da wird nicht viel passieren. Das wird kein großes Duell werden, wo wir jetzt viele Tore sehen werden und viele Torchancen, weil ich glaube einfach, dass, hat ja Jogi Löw auch angesprochen, ne? Mhm. Er hat geglaubt, dass er mit seinem absoluten Offensivfußball in die Gruppenphase bestehen kann. Ja, und da glaube ich jetzt erstmal, dass er die Defensive stärkt und dass er das erstmal noch gar nicht vorne angreift, Mittellinie ist Schluss und dann im Mittelfeld da wirklich voll aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Vielleicht gewinnt er sogar.
Also ich bin auch.
Weil wenn wir mit den Franzosen Fußball spielen, in der Verfassung, in der wir im Moment sind, das ist ungefähr so, als wenn der Bielefeld mit Bayern München morgen Fußball spielt, das sollten wir lassen. Dann steht es in der ersten Halbzeit schon 4-0 für Bayern oder 5-0.
Also die deutsche Nationalmannschaft gegen Frankreich ist gerade für dich Bielefeld gegen Bayern, ja?
Ja, ganz so drastisch will ich es nicht sehen, aber was ich damit sagen will, ist einfach, wenn wir mit den Fußball spielen, sind die uns individuell einfach brutal überlegen im Moment.
Also ich glaube auch, dass es unentschieden ausgeht. Also klar, die Franzosen sind der klare Favorit, sie sind der amtierende Weltmeister, aber ich glaube tatsächlich, dass die schon eingetrichtert bekommen werden von Jogi Löw und allen Verantwortlichen, dass die jetzt eine Reaktion zeigen müssen nach dieser WM. Ich bin ganz positiv. Ich glaube, es geht 1-1, sage ich.
Ja, also Fakt ist ja auch, dass Frankreich so ein Selbstvertrauen hat mit dem WM-Titel, ne? Also und wir halt nicht. Ja. Und
aber genau das ist es ja. Deswegen muss ja eine Reaktion jetzt her.
Also ich bin ja schon froh, wenn wir nicht über die Außen kommen, ganz ehrlich, Hector links, also es geht jetzt nicht um die Namen, sondern so haben wir halt gespielt. Hector ist halt sehr berechenbar offensiv. Kimmich macht das in der Bundesliga sehr gut, aber auf dem Niveau kriegt er da auch Probleme über rechts. Wir haben ja geflankt wie Manfred Kaltze in den 80ern. Sorry. Nur leider hatten wir nicht, mein Freund wurde im Zentrum mit der 9 oder Horst Rubrich. Leute, ganz ehrlich, das sieht ein Gegner auch. Und das analysiert ein Gegner auch. Und da werden die sagen, Leute, da kann nicht viel passieren. Aber wenn so ein Robben vor dir steht oder so ein Leroy, dann als Abwehrspieler, da muss man sich mal reinversetzen, wenn man selber gekickt hat. Dann weißt du, wenn ich einmal falsch stehe, wenn ich einmal mein Gewicht falsch verlagere, auf welchen Fuß auch immer, und der tritt an, ist der weg. Und diese Unberechenbarkeit brauchen wir wieder. Diese Spieler brauchen wir wieder. Wir sind als Team insgesamt in den meisten Mannschaftsvereinen zu berechnen.
Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an euch beide. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Mike Hanke und bei Ansgar Brinkmann. Wo seid ihr überhaupt? Mike, du bist zu Hause?
Ich bin jetzt zu Hause, ja. Ich fahre gleich nach Frankfurt zum Football Summit, habe da mit meiner Firma einen Auftritt, Tivela.
Ich bin ja logischerweise gerade in Bielefeld beim WDR im Studio und treffe jetzt ein paar Freunde, kann ein bisschen chillen und
sehr gut.
Hat mir Spaß gemacht. Das ist ja auch das erste Mal, dass wir in dieser Konstellation was machen. Beim nächsten Mal wird es etwas leichter für uns drei. Beim ersten Mal ist es immer ein bisschen komisch, aber hat mir Spaß gemacht.
Ich fand es auch super.
Na gut.
Dann sage ich euch viel Spaß in Frankfurt. Und
genau, an dieser Stelle vielen Dank und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Generation Fußball. Stopp, in 2 Wochen hören wir uns natürlich wieder. Nächste Woche hören wir uns nicht, weil da ist Länderspielpause und wir melden uns dann pünktlich zum 3. Bundesligaspieltag montags wieder. Ciao, macht's gut.
Ciao. So.